Auf Zucker verzichten, das ist das Allerwichtigste für unser Bindegewebe, ja. Auch weniger fettes Fleisch, keine frittierten Sachen, keine verarbeiteten Snacks, das ist wichtig. Hoher Gehalt an gesättigter Fettsäuren, das kennen wir alles, aber wir müssen es einfach auch machen.
Bunte Wickgloss, Beauty Booster. Beauty Booster. Mit Jennifer Knebler und Dr. Julia Bergheim.
Wir sprechen heute über Mythen aus der Welt der Schönheit. Was ist richtig, was ist Quatsch? Dr. Julia Bergheim ist bei mir und weiß Bescheid, steht uns heute Rede und Antwort. Herzlich willkommen, liebe Julia.
Hallo Jenny.
Ganz viele Themen, über die viele Leute gerne Bescheid wissen möchten. Wir haben 4 rausgepickt heute, wo wir sagen, ja, da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Die einen sagen so, die anderen so, irgendwie weiß keiner Bescheid. Ein ganz, ganz großes Thema bei euch in der Branche, Botox. Ja. Ja, da wollen wir heute mal aufklären, was ist das wirklich? Ist das gefährlich? Wie funktioniert das? Wann muss man anfangen? Und wir starten mal mit der Frage, weil das hört man ja immer wieder, Botox ist ein Schlangengift.
Ja, ich weiß nicht, wo das entstanden ist.
Irgendwo ist es hergekommen.
Es klingt hinreichend gefährlich, aber es ist nicht so. Also es ist tatsächlich ein Toxin, also ein Gift, wird gewonnen von einem Bakterium, das heißt Clostridium botulinum. Und um das näher zu erklären, Botulus ist lateinisch und heißt Wurst.
Wurst?
Wurst.
Das hätte ich jetzt auch nicht in Zusammenhang gebracht.
Und es wird eigentlich von diesem Bakterienstamm produziert. Und vor allen Dingen wurde es entdeckt, weil wenn wir schlechte Wurst essen oder Schinken oder verdorbenes Fleisch und so eine Lebensmittelvergiftung bekommen, dann haben wir dieses Bakterium im Magen. Ach. Ja, und müssen uns übergeben. Und man hat festgestellt, dass also dieses Toxin, das von diesem Bakterienstamm abgegeben wird, dass das Muskulatur schwächt und lähmt für einen gewissen Zeitraum. Seit 1980 wird das tatsächlich schon angewendet in der Medizin, seit 1990 auch in der ästhetischen Medizin. Und das hat wirklich weltweit einen rasanten Zuwachs gefunden an ästhetischen Behandlungen der Stirn, der Augenfältchen, am Hals, diese Bänder, diese Muskelbänder. Aber man muss auch sagen, Botulinumtoxin wird auch in anderen Bereichen der Medizin angewendet, wie zum Beispiel bei übertriebenen Schweißneigungen in der Axilla. Also manche Menschen neigen zur Hyperhidrosis. Auch an den Fingern, an den Händen, das ist ganz schlimm. Die trauen sich dann nicht, jemandem die Hand zu geben und kommen tatsächlich für eine Botox-Unterspritzung an den Handflächen, um das wenigstens mal ein halbes Jahr zu stoppen.
Ach, das ist ja so spannend. Ja. Oh Gott, Medizin ist so spannend. Ich bin wirklich Riesenfan von unseren Beauty-Boostern. Was genau passiert denn bei Botox im Gesicht? Viele sagen ja auch mal, ach, um Gottes Willen, Botox, dann bewegt sich gar nichts mehr und das sieht ja alles ganz schlimm aus. Also erklär uns doch mal, was da mit diesem Gift im Körper passiert.
Ja, wir spritzen das ja in winzigsten Mengen. Zum Beispiel in die Haut der Stirn ein. Das sind so 20 Punkte ungefähr. Dauert etwa 5 Minuten und im Laufe von 2 bis 14 Tagen wirkt das dann und schwächt die Muskulatur. Das heißt, wir können unsere Stirnmuskeln nicht mehr so stark runzeln und die Stirn entspannt sich und dadurch entspannt sich auch sofort das Faltenbild. Wir haben weniger Falten, haben eine glattere Stirn. Aber das funktioniert nur gut, wenn es natürlich in fachkundigen Händen liegt und mit hinreichender Erfahrung gespritzt wird. Bestes Beispiel: wenn jemand zum Beispiel schon Schlupflider hat, dann braucht man die Funktion der Stirnmuskulatur, um quasi die Augenbrauen immer wieder hochzuheben, damit man auch richtig sieht. Und wenn ich das als Arzt zum Beispiel überdosiere oder einfach auch ganz normal bei so einem Patienten spritze, wäre das eher schlecht, weil sie haben dann diese Funktion der Augenbrauenmuskeln nicht mehr und sehr starke aufliegende Haut auf den Oberlidern. Und das wird eher als sehr unangenehm empfunden. Also man muss immer wissen, wie viel spritzt man, welche Figur spritzt man, wo soll man eher nicht so viel nehmen, wo nimmt man Mikrodosen.
Wahnsinn. Ja, ich kann mir vorstellen, wie lange so ein Beratungstermin bei dir dauert, bis man das alles ausgelotet hat. Aber genau so muss es ja am Ende sein, dass es auch gut geht. Und es gibt ja auch den Mythos oder Nicht-Mythos, mit Botox muss man schon früh anfangen. Viele sagen, nee, um Gottes Willen, bloß nicht in jungen Jahren, warte doch lieber, bis du älter bist.
Also es ist tatsächlich so, dass man, wenn man in jungen Jahren anfängt, also ich bin bestes Beispiel wieder. Ich habe so mit Ende 20 angefangen, weil da hatte ich wirklich dann nach meinen Nachtdiensten auch die ersten Falten auf der Stirn und habe gedacht, oh, das geht ja weiter, ich möchte irgendwas machen. Dass man, wenn man dann so um die 30 anfangen möchte, wenn es einen stört, dann könnte man zum Beispiel mit einer Mikrodosis anfangen, das nennen wir Mikrobotox, sodass wir also kleinste Mengen nochmal extra verdünnt spritzen, damit das so ein bisschen geglättet ist, aber nicht eben komplett so steif ist, dass man die Augenbrauen gar nicht mehr bewegen kann, also so bewegungslos.
Super. Nächster Mythos, liebe Julia, Fett absaugen beseitigt Zellulite. Zellulite, ein ganz großes Thema bei uns Frauen, deswegen sprechen wir jetzt darüber, was kann man denn generell auch tun, um sie wegzukriegen. Aber erstmal ist es tatsächlich so, wenn man jetzt sagt, auch Fett absaugen, das ist doch eine super Idee, dann habe ich auch die Zellulite weg. Ja, das wäre jetzt schön, wenn es so einfach wäre.
Das wäre toll, wenn ich jetzt für alle eine klare Antwort hätte, aber das ist ein Traum, Jenny. Also viele kommen zu mir,
ach, Julia,
die
Mensch.
Fragen, was kann ich tun? Manchmal sogar kommen sie wirklich stundenlang oder mit dem Flieger und dann diese Frage und ich weiß in dem Moment schon, ich habe leider, ich habe nichts parat, nichts wirklich Greifendes, weil man muss wissen, also Zellulite, das ist eine Bindegewebsschwäche, hängt auch mit unseren Östrogenen zusammen und kurioserweise habe ich extrem selten Männer erlebt, die das hatten. Also es sind immer wir Frauen, die darunter leiden, teilweise auch schon junge Frauen. Ja, es gibt diesen Mythos, dass eine Fettabsaugung dagegen helfen soll, aber ich sage immer, mit der Fettabsaugung kann ich nur konturieren. Mhm. Also ich kann damit Volumen wegnehmen, aber auch wenn ich jetzt bei einem schwachen Bindegewebe mit Zellulite eine starke Fettabsaugung durchführen würde, dann würde das Gewebe ja noch eher mehr erschlaffen und die Zellulite würde eher stärker sichtbar sein. Also da muss ich auch als Arzt wissen, wo höre ich auf oder vielleicht sogar aufklären, dass man eben nur das, in Anführungszeichen, nur das Volumen verliert, aber nicht dieses Hautrelief bessern kann.
Das ist natürlich auch ein ganz spannender Punkt.
Ja.
Okay, nächster Versuch, Julia. Ja. Was kann ich dann generell tun, wenn mich die Dellen stören, also, um sie vielleicht zumindest ein bisschen wegzukriegen?
Ja. Also ich bin natürlich sehr anspruchsvoll auch mit meinen Aussagen, weil ich will ja auch immer starke Vorher-Nachher-Unterschiede erzielen und nicht einen großen Aufwand meinen Patienten bieten und dann sehen sie kaum was. Mhm. Aber manche sind wirklich schon happy, wenn wir zum Beispiel Nadeln oder wenn wir Mesotherapie machen oder ich sag mal so.
Nadeln neueste, kann man auch den Po?
Ja,
ich kenn das
man
nur
kann
vom
den Bauch,
Gesicht.
Den Po nadeln, man kann ganze Körperzonen nadeln.
Nein.
Und der neueste Schrei, wirklich Jenny, weltweit auf den Kongressen, ist das Nanofett-Needling.
Ah, was ist das?
Und das bringt auch wirklich was, aber man braucht ein bisschen Geduld. Wir nehmen Fettzellen zum Beispiel aus dem Bauch oder Reiterhosen und Knie ein bisschen ab, bereiten das dann mit einem speziellen, mit einer Technik auf und dann wird das auf die Haut aufgespritzt und richtig eingeniedelt und auch ganz oberflächlich unter die Haut gespritzt. Und das ist so, neben allen anderen Versuchen, auf die wir auch gleich noch eingehen können, was vielleicht ein bisschen hilft für zu Hause, so als Tipp für alle, ist das eine Sache, die wirklich also sichtbarste Ergebnisse nach 6 Monaten bringt, die besser sind eigentlich als alles, was wir bisher machen konnten. Aber man muss es wirklich großflächig machen. Mhm. Und das ist natürlich auch eine finanzielle Frage, ob jemand sich jetzt so für so eine große Zone, guck mal, der ganze Po, sind ja dann auch die Beine betroffen, meistens auch ein bisschen der Bauch mit. Also das muss man sich schon sehr genau überlegen, ob man das dann machen will.
Kleinwageninvestition wahrscheinlich, ne?
Also es ist schon eine etwas teurere Investition, muss man sagen.
Aber auf jeden Fall spannend, dass es sowas gibt. Wenn man jetzt sagt, okay, ist mir ist mir zu teuer, ich möchte lieber in Bauch, Beine, Po sportlich investieren. Ja. Gibt es da Sachen, wo du sagst, okay, das hilft auf jeden Fall?
Ja, also auf jeden Fall Konstanz bei der Ernährung.
Mhm.
Also sprich auf Zucker verzichten, das ist das Allerwichtigste für unser Bindegewebe, ja. Mhm. Denn ein hoher Zuckerkonsum führt ja wieder auch zu einer Zunahme von Körperfett und eine Verschlechterung der Hautgesundheit ist damit verbunden, ja. Auch weniger fettes Fleisch, keine frittierten Sachen, keine verarbeiteten Snacks, ja. Das ist wichtig. Hoher Gehalt an gesättigter Fettsäuren, das kennen wir alles, aber wir müssen es einfach auch machen.
Mhm.
Sport ist auch wichtig für die Durchblutung. vielleicht aus eigener Erfahrung, ich erinnere mich an manche Patientinnen, die so mit 70 vor mir stehen und deren Beine ich dann untersuchen darf. Und bei manchen sehe ich wirklich, die haben Beine wie manche 20-Jährige nicht. Und wenn ich die frage, was machen sie, sie sehen so fit aus, so straff, dann bekomme ich ganz oft zwei simple Antworten. Ich dusche seit, ich denken kann, mein Leben lang kalt. Und ich mache in der Dusche diese Bürstenmassage.
Wirklich, das hört man immer wieder.
Die regen wirklich die Durchblutung an. Aber einmal ist kein Mal. Also man muss es wirklich über Jahrzehnte machen.
Das ist dieses Trockenbürsten auch, ne?
Ja.
Ja, siehst du, man hört das immer wieder. Man ist zu kuschelig immer unter der Dusche, aber vielleicht muss man da, Leute, damit können wir doch schon mal starten. Das ist doch eine gute Idee.
Bleibt konstant, schafft und einfach eine Routine und dann auf Dauer wirkt das.
Und du hast einen Feind schon gesagt, der Zellulite, Zucker, und ich glaube, es gibt noch einen Alkohol, ist wahrscheinlich auch etwas, wo du sagst, Finger weg.
Also man sagt schon, also bei Alkohol ist es so, der Körper wird eher dehydriert dadurch und die Hautelastizität leidet schon.
Gut, also wir wissen jetzt, was man tun sollte. Leute, es liegt in euren Händen. Da braucht man halt jetzt ein bisschen Schmackes und Durchhaltevermögen. Unser nächster Mythos, Julia, plastische Chirurgie ist nur für Frauen.
Ja.
Das haben wir ausgewählt, weil es tatsächlich ja oft so ist, dass es immer heißt, ach die Frauen, die machen ja wieder irgendwas. Aber tatsächlich gibt es auch immer mehr Männer, die sagen, so ein bisschen was optimieren könnte ich auch. Kannst du denn sagen, gibt es Bereiche, wo ihr sagt, das machen Frauen gerne und das die Männer?
Also die Männer sind in dem Bereich stark im Kommen. Also gerade in den letzten 10 Jahren, bei uns sehen wir, vor 10 Jahren waren es noch 10% Männer, jetzt sind es schon 20%. Tendenz also steigend. Männer haben, glaube ich, auch mehr in den Medienpunkten, also wie zum Beispiel auch die Sportler vor allen Dingen, ja, die in den Werbevideos auftreten und natürlich sehr gestylt sind, toll aussehen, dazu stehen. Ich glaube, das sind auch Idole und das Körperbewusstsein wird gestärkt. Also um es kurz zu machen, Männer kommen vor allen Dingen, also erster Eingriff, die Fettabsaugung, also vor allen Dingen am Bauch. Zweite Zone, der Brustansatz bei Männern spielt eine große Rolle. Ja, wenn da zu viel Fett ist und die Brustform zu weiblich ist, dann lassen sie das bei uns absaugen oder mit dem Laser behandeln. Und natürlich die dritthäufigste OP bei Männern, dann eher die Lidplastik, Schlupflider, dann die Nasenkorrekturen, weil sie oft auch Unfälle haben, eine schiefe Nase. Und dann natürlich nicht zu vernachlässigen, der Trend, die Haartransplantationen. Ja, das boomt ja auch extrem weltweit.
Und wir Frauen?
Der häufigste Eingriff bei Frauen ist die Brustvergrößerung.
Ja, also tatsächlich immer
Brust
noch.
Brust spielt eine Riesenrolle. Danach kommt dann eher auch die Nase bei uns speziell. Intim-OPs bei Frauen auch.
So weit vorne? Intim-Operationen, wirklich?
Ja, jede Woche.
Nein.
Seit 20 Jahren. Es wird nicht so viel darüber geredet. Durch die Medien, durch die sich die Patientinnen informieren können, sind sie aufgeklärter. Ja, aber es machen viel mehr Frauen. Asymmetrien, die hängende Haut nach Schwangerschaften, dann natürlich auch die Knoten im Kopf vielleicht in der Sauna und so weiter.
Spannend.
Ja, das spielt eine große Rolle.
Gleich sprechen wir weiter. Vorher stelle ich euch unseren Podcast-Partner vor, die Beauty-Brand für schöne Haare, La Bioästhetik. Und Brand-Ambassador der Marke und Star-Friseur Alexander von Trentini ist jetzt bei mir. Hallo, lieber Alex.
Hallo, liebe Jenny.
Alex, du bist das ganze Jahr weltweit unterwegs und stylst Stars und Sternchen für ihre großen Auftritte, wie zum Beispiel bei den Filmfestspielen von Cannes. Das sieht dann auf euren Fotos immer so megamäßig aus, aber nicht jeder hat eben von Natur aus dieses Supervolumen. Was kann man da tun?
Also grundsätzlich gilt immer, dass die Haare gut vorbereitet sind. Das Volumen muss ja auch halten. Das heißt also, du fängst schon mal damit an, deine Haare sehr, sehr sinnvoll zu waschen. Also feine Haare oder Volumen halten heißt natürlich, ich nehme ein sehr, sehr gutes Volumenshampoo. In dem Fall Volumenshampoo von La Bioestheque aus der Volumenserie ist da mein Favorite, weil es auch wirklich einen schönen Grip gibt und es Haar fluffy macht sozusagen, schwerelos. Und dann nimmst du im besten Fall natürlich noch ein Produkt, was du ins Handtuch trockene Haar machst, also einen tollen Festiger sozusagen. In dem Fall würde ich den Blow Dry Spray nehmen. Ein nagelneues Produkt und extra dafür entwickelt, dass es schwerelos im Haar ist, nicht verklebt, es macht das Haar nicht trocken, es pflegt sogar noch ein bisschen und vor allen Dingen, es macht einen sehr starken, lang anhaltenden Look. Und dann würde ich am Schluss nochmal das Feinhaarspray würde ich nochmal benutzen. Das ist das Formulac Fein, um es genau zu sagen, und von La Bioästhetik. extra dafür gemacht, um auf dem Haar kein Gewicht zu setzen, sondern wirklich mit ganz, ganz, ganz feinen Partikelchen mikrofein auf dem Haar zu stäubt sozusagen und dem Haar dann eine Leichtigkeit trotzdem noch geben und trotzdem einen langen Halt.
Das ist ja eine echte Kunst, die ihr macht, wie zum Beispiel auch auf der Paris Fashion Week Anfang des Jahres. Da hast du als Head of Hair Haute Couture auch ganz viel Volumen auf die Köpfe der Models gezaubert. Ist das denn aktuell ein Trend, wieder viel Volumen?
Ja, ich denke, jeder Trend ist irgendwann auch mal satt gesehen. Jetzt ist dann wieder auch ein Gegentrend zu spüren. Die Menschen wollen wieder ein bisschen volumigeres Haar haben. Das kommt immer einher auch mit den Looks der Klamotten. Da tut sich ja auch dann was und es passt irgendwie dazu und ist stimmig. Und deswegen ist da auf jeden Fall Volumen groß wieder im Rennen.
Mhm. Kann man denn mit dem richtigen Haarschnitt oder mit der Farbe auch ein bisschen tricksen?
Ja. Also mit dem richtigen Haarschnitt würde ich immer sagen, wenn man zum Beispiel stumpfe Linien beachtet, stumpfe Linien bedeutet immer, gerade stumpfe Linien, sage ich jetzt mal nochmal korrekt gesagt, bedeuten immer, dass es fürs Auge erstmal Volumen entsteht. Und das ist ganz wichtig. Nicht zu viele Stufen ins Haar schneiden, weil umso mehr Stufen man ins Haar schneidet, nimmt man ja auch dementsprechend Haarmasse, also eine gewisse Fülle weg. Deswegen auch da Vorsicht bei der Stufenwahl. Und zur Farbe würde ich immer sagen, ich bin ja ein großer Fan von dreidimensionalen Haarfarben. Das heißt also, wenn man den Ansatz grundsätzlich ein wenig dunkler gestaltet als die Längenspitzen, ist es ganz simpel zu sagen, dass natürlich die etwas hellere Farbe auf dem dunklen Untergrund fürs Auge so ein bisschen optisch schwebt. Das gibt mehr Tiefe sozusagen und es wirkt auch nicht so plastisch. Und deshalb kann man da auch kräftig an Volumen schummeln bzw. zaubern.
Und ein ganz großes Thema, Alex, Föhnen. Da scheiden sich die Geister kopfüber oder mit der Rundbürste. Also wie kriegt man da auch schon so ein bisschen Stand in die Haare?
Drei Tricks von mir. Trick 1, ganz simpel, du nimmst einfach einen schönen Festiger, machst ein Zahntuch trocken Haar und föhnst die Haare erstmal über Kopf an. Das bringt schon mal eine ganze Menge. Tipp Nummer 2 ist, du nimmst einfach dein Hair-Tool sozusagen, meistens die Bürste, entgegengesetzt der Fallrichtung vom Scheitel. Oder Trick Nummer 3 ist, einfach über den Scheitel von vorne nach hinten, also Richtung Hinterkopf, sozusagen eindrehen. Man muss sich das einfach wie eine Tolle dann vorstellen. So sieht das aus. Und das lässt man ein bisschen auskühlen, ein paar Minuten. Und dann nimmt man es raus und hat man auch einen ganz tollen Schwung und Volumen im Haar, ohne dass es so statisch aussieht.
Ach, jetzt wissen wir endlich Bescheid. Und Alex, noch eine Frage zum Sommer. Da fällt ja alles immer zusammen auf dem Kopf. Hast du da vielleicht auch noch einen Tipp, dass wir da ein paar Stunden zumindest noch gut aussehen?
Ich bin großer Fan vom Dry Hair Shampoo von La Biostetic.
Oh, das liebe ich.
Das ist echt everybody's Darling, sozusagen in der Handtasche, weil das nimmt so ein bisschen auch die Transparenz, beziehungsweise die, ja,
das Fett raus.
Das reduziert das Ganze. Und das ist mein Lieblingsprodukt tatsächlich im Sommer, um dem Ganzen noch ein bisschen Stand auch zu geben, dem Haar, wenn man ein bisschen schwitzt. Ne? Im Sommer kommt man ja schneller ins Schwitzen. Und trotzdem würde ich aber immer sagen, macht euch einen kleinen Dutt im Nacken. Alles, was dann auf Körperwärme dann aus ist, ne, das fällt natürlich zusammen.
Da könnt ihr dann auch nichts mehr machen. Außer man hat das super Trockenshampoo von La Bioästhetik. Das habe ich wirklich auch immer dabei. Und auch kleiner Tipp, ihr müsst nicht so oft die Haare waschen. Auch da funktioniert es. Mehr zu unseren Podcast-Partnern und natürlich auch zu La Bioästhetik findet ihr über den Link in unseren Shownotes. Lieber Alex, vielen Dank.
Ich danke dir. Thanks for having me.
Woher glaubst du, kommt der Trend, dass auch Männer jetzt immer mehr sagen, ich möchte das ein oder andere doch machen lassen? Ist das durch Social Media? Ist das durch, also man sagt ja auch, Männer sind immer metrosexueller, ne? Die schauen auch ein bisschen mehr, dass sie schick gekleidet sind. Es ist nicht nur immer die Jeans und irgendwie das blaue Hemd, sondern das ist ja auch ein bisschen mehr drin jetzt mittlerweile. Ist das so ein Gesamtkonstrukt, dass sich da die Welt ein bisschen verändert?
Ja, also ich glaube, federführend war da David Beckham tatsächlich.
Ach, stimmt.
Der ja dieses Wort, was du jetzt gerade verwendet hast, metrosexuell tatsächlich geprägt hat, ja. Und der also auch sein Körperbewusstsein ganz klar ausgelebt hat und teilweise auch mit lackierten Fingernägeln auftrat und wo man dann nicht weiß, ja, ist es jetzt eher in die feminine oder maskuline Richtung, wie er sich gerade anzieht oder stylt. Und dadurch spielt natürlich das Körperbewusstsein bei Männern eine größere Rolle, dadurch, dass das ja Idole sind, durch den Fußballsport. Das ist ja auch, glaube ich, in der Kosmetikindustrie so, dass Männer da auch viel mehr heutzutage nehmen, sich pflegen. Da steht im Bad viel mehr eine größere Auswahl.
Ja, als noch vor das stimmt 20 teilweise. Jahren. Oder sie klauen gerne die Cremes von uns Mädels.
Ja. Und Männer achten auch mehr darauf, wie sie aussehen. Und ich stelle vor allen Dingen auch fest, dass ich so zwei Arten von Männern als Klientel habe. Einerseits sind das so die ab 45, 50-Jährigen, die sagen, sie haben einen stressigen Job, eher vielleicht unternehmerisch tätig sind und sagen, ja, ich will aber jetzt nicht schon mit 50 oder 55 aussehen, für mich gestresst, vielleicht eingefallen, vielleicht meine Augenbrauen sind abgesunken und ich möchte noch frisch aussehen und jünger, vitaler aussehen, weil ich lebe das auch. Mhm. Also heutzutage lebt man ja auch als 50-Jähriger, als 60-Jähriger ein viel aktiveres Leben. Alle achten auf Sport, ernähren sich gesund, sind fitter, wollen leistungsfähiger sein und aber die Haut macht da nicht mit. Ne, nur weil wir das vom Kopf her wollen. Und das ist der Grund, warum dann Männer zu uns kommen. Mhm. Ja? Und die jüngeren Männer, so um die 35, 40, das sind eher so diejenigen, die schlecht Luft bekommen, die Nase gebrochen haben, nachts keine Luft bekommen, schnarchen und die vielleicht die Nase begradigen wollen.
Mhm. Und Julia, last but not least, haben wir ein Thema, Schönheitsoperationen dienen nur der Eitelkeit, nach dem Motto, ja, das macht er ja nur alles, weil er top aussehen wollt. Ne? Mhm. Aber da gibt's eigentlich noch viel mehr Gründe, die du erlebst. Und das fanden wir super spannend und haben gesagt, deswegen packen wir das auch in diese Folge mit rein.
Ich muss an der Stelle tatsächlich für einen Großteil meiner Patienten jetzt mal in die Bresche springen, weil viele haben auch teilweise noch Knoten im Kopf, überhaupt zu mir zu kommen und sagen dann, ja, also wenn das jetzt meine Familie wüsste, das wäre schwierig. Und mir dann aber offenbaren, dass sie nicht einfach nur, dass das eine Schnapsidee ist, zu kommen und was zu machen, sondern dass sie im Schnitt zwischen 2 und 10 Jahren über diesen Moment nachgedacht haben, das Thema jetzt mal anzupacken. Bestes Beispiel, eine Frau mit einem zu großen Busen, der zu schwer ist, der sie beeinträchtigt, wo sie viel mehr Männerblicken ausgesetzt ist, als sie eigentlich will, wo vielleicht der BH einschnürt, wo man Haltungsschäden bekommt, Rückenschmerzen, bis hin zum klassischen, sage ich mal, zur Höckernase, die ja bei Teenies eine große Rolle spielt, wo wir gerade auch sehr viel aufklären darüber und die einfach dann ein starkes Problem mit dem Selbstbewusstsein haben, wo ich auch sehe in Familien, wo eine Tochter, sage ich mal, eine sehr schiefe, große Nase hat und eine andere Tochter eben eine, sage ich mal, normale Nasenform. Mhm. Kann man jetzt wieder diskutieren, was ist normal, aber wo man sieht, dass die beiden Mädchen sich durchaus unterschiedlich entwickeln und ich immer wieder sehe, wenn ich denn dann derjenigen zum Beispiel die Nase begradigen darf, dass sie danach wie gelöst sind. Also die sind befreit, die haben extreme Knoten im Kopf, sie trauen nicht dem anderen in die Augen zu gucken, sie fühlen sich hässlich. Da kann man auch reden, wie man will. Das kann man mit Worten nicht wegreden, ja. Und das begleitet diejenigen tatsächlich dann auch sehr lange und sie überlegen das auch sehr gründlich.
Ja. Und die Psyche, das eine. Julia, du hast auch 2 Studien mitgebracht. Vielleicht können wir die auch noch kurz einfließen lassen, also, die auch in das Thema super reinpassen.
Gerade beim Thema Nasen-OP ist es so, 40% meiner Patienten und Patientinnen bekommen schlecht Luft durch eine schiefe Nasenscheidewand oder große Nasenmuscheln, schnarchen nachts, kriegen nachts nicht richtig Luft, atmen mit offenem Mund, haben dadurch auch im Gehirn messbar weniger Sauerstoffversorgung. Und da gibt's auch 2 Studien, die ich wichtig finde. Also eine schon von 1981. Und die legt nahe, dass eine unzureichende Nasenatmung während des Schlafs mit einer verminderten Sauerstoffversorgung des Gehirns und einem gestörten REM-Schlaf verbunden ist. Und 2015 wurde von der University of Colorado eine Studie bekannt gegeben, dass Menschen, die durch die Nase atmen und besonders nachts eine gute Luftzufuhr haben, im Vergleich zu denjenigen, die dies nicht tun, möglicherweise länger leben. Also ist in diesen Studien, das sind große Langzeitstudien, bewiesen, dass man um einige Jahre länger lebt, wenn man also nachts mehr Sauerstoff im Gehirn hat.
Super spannend. Vielleicht abschließend noch eine Frage, die ich mir überlegt habe, weil ich finde ja im Zuge der ganzen Female Empowerment Bewegung, dass immer mehr Frauen eigentlich auch ihre Stimme erheben oder sagen, hey, jetzt bin ich mal dran und ich kann auch und guck mal, was wir Frauen zusammen reißen können, wenn wir uns zusammen tun. Wir sind ja auch wer. Hast du denn das Gefühl, dass auch das bei dir ankommt, also dass viele Frauen auch selbstbestimmter sind, dass die mehr für sich selbst einstehen?
auf jeden Fall ist die Art und Weise, wenn sie vor mir sitzen und reden, schon selbstbestimmter und aufgeklärter. Also sie wissen ganz genau, was sie wollen. Das war noch vor 20 Jahren anders. Da hat man eher den plastischen Chirurgen mal machen lassen. Also die Größe der Brustimplantate festlegen lassen, so ungefähr. Und war mit Beschreibungen der neuen Nasenform zufrieden. Aber jetzt kommen diejenigen wirklich und sagen, ja, mich stört das. Ich wünsche mir das und das jetzt anders. Und stellen mir ganz klare Fragen, haben auch eine Liste teilweise mit 10, 20 Fragen, woran ich ablese, dass sie sich lange damit beschäftigen, selbstbewusst damit umgehen, genau auch die Risiken abfragen und aus diesem Beratungsgespräch mit sehr viel Infos rausgehen und dann die Entscheidung leichter fällen können.
Julia, vielen Dank. Wir hoffen, wir konnten ein paar Mythen für euch klären und wir hoffen, ihr geht schlauer jetzt aus dem Podcast raus, als ihr reingegangen seid. Und ich freue mich aufs nächste Mal, liebe Julia.
Ja, bis bald.
Bunte Lipgloss, Beauty Booster. Beauty Booster. Mit Jennifer Knebler und Dr. Julia Bergheim.